Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind, vor allen Dingen so viele. Habe ich nicht unbedingt damit gerechnet. Bei dem schönen Wetter kann man eine Menge andere Sachen tun. Schwimmen gehen, in den Biergarten gehen, demonstrieren gehen, bei schönem Wetter. Besonders nett, aber vielleicht wollten Sie sicher gehen, dass Ihnen nichts passiert. Und ich kann Ihnen garantieren, hier sind Sie sicher. Vielleicht nicht vor Observation. Aber auf einer Demo geht es vielleicht manchmal anders zu. Wobei ich gleich sage, mein Vortrag soll nicht dazu führen, dass niemand mehr demonstrieren geht, um Gottes Willen. Es gibt ja im Nachhinein immer wieder Möglichkeiten, Dinge, die auf Demos passieren, zu reparieren. Ich freue mich, dass wir heute diese Veranstaltung machen. Das ist für mich gleichsam eine Jubiläumsveranstaltung. Denn morgen jährt sich eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Am 15. Mai 85 die Brockdorf-Entscheidung. Jetzt denken Sie nicht, jetzt kommt er mit den ollen Entscheidungen aus 85. Keine Angst, ich erzähle ganz viele praktische Fälle aus Göttingen. Aber damit möchte ich den Einstieg machen. Und gut, jetzt haben wir den 13. Da müssen wir noch ein bisschen weiter diskutieren und reinfeiern. Ich glaube, sie war auch vom 14. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So ungefähr passt das. In den letzten Jahren habe ich eine ganze Menge Verfahren gemacht als Anwalt, versammlungsrechtlicher Art. Und habe dann mir die Brockdorf-Entscheidung immer mal wieder angeguckt. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe das zwar nicht so gelernt, aber diese Entscheidungen haben vielleicht irgendwie so eine Halbwertszeit oder die laufen irgendwann ab, vielleicht nach 20 Jahren. Habe mal nachgeguckt, im Grundgesetz nichts gefunden. Bundesverfassungsgerichtsgesetz, habe ich seit dem Studium nicht mehr reingeguckt, steht auch nichts. In der Brockdorf-Entscheidung, vielleicht am Ende, diese Entscheidung gilt 20 Jahre. Auch nicht gefunden. Gut, also nehme ich es hin, diese Entscheidung gilt weiter. Und Spaß beiseite, das ist eine ganz grundlegende Entscheidung, auch für die Praxis. Ja, auch in der Praxis braucht man manchmal Verfassungsgerichtsentscheidungen und im Versammlungsrecht sogar ziemlich viele. Gucken wir da mal kurz drauf. Was schützt der Artikel 8 nach Ansicht des Verfassungsgerichts 85? Und daran hat sich das Verfassungsgericht auch gehalten. Da gibt es keine großen Abweichungen. Der Artikel 8 schützt nicht nur Veranstaltungen, auf denen argumentiert wird, er erfasst vielfältige Verhaltensweisen, das ist eben schon angeklungen. Verbale Ausdrucksformen, aber auch ganz vielfältige andere Ausdrucksformen, auch nonverbale Aktionen, plakative, aufsehenerregende, da ist alles drin. Und er beinhaltet auch das Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeit, Art, Inhalt selber zu entscheiden. Auch körperlich kann man eine Meinung sichtbar machen, Stichwort Sitzblockade oder sich hinlegen, um gegen etwas zu demonstrieren. Also all das ist drin, sagt das Bundesverfassungsgericht. Und es sagt, es hat zum einen eine nach innen gerichtete Dimension, also innerhalb der Gruppe sagt man sich gegenseitig, was man eigentlich meint, aber noch viel wichtiger, man sagt es auch nach außen. Wir kommen da gleich darauf zurück, im Zusammenhang mit Auflagenbescheiden, wo dann drin steht, naja, Lautsprecher, aber nur, wenn das notwendig ist, um sich nach innen verständlich zu machen. Ne, ist natürlich Quatsch. Das Bundesverfassungsgericht betont den ganz überragenden Stellenwert der Versammlungsfreiheit im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit. Ich zitiere mal so ein bisschen, weil ich finde, das ist nicht verstaubt, wie vielleicht manches andere in alten Entscheidungen, sondern ist praktisch sehr gut brauchbar. Es ist das Recht, sich ungehindert und ohne besondere Erlaubnis zu versammeln. Und das galt als jeher als Zeichen der Freiheit, Unabhängigkeit und Mündigkeit des selbstbewussten Bürgers. Oder die Versammlungsfreiheit gehört zu den grundlegenden Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens und ist als kollektive Form der Meinungsgrundgabe ebenso wie diese eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Oder Hesse, der Staatsrechtler, den kennen Sie wahrscheinlich, Versammlungen enthalten ein Stück ursprünglich ungebändigter, unmittelbarer Demokratie, das geeignet ist, den politischen Betrieb vor Erstarrung in geschäftiger Routine zu bewahren. Ne? Also Hesse ist ja nicht ein Revoluzzer. Gut, das Versammlungsgesetz, so, also ich bin immer noch bei dieser Brockdorf-Entscheidung, da steht zu lesen, das Versammlungsrecht als Versammlungsgesetz, als Ausformung des Artikel 8 und eben auch die praktische Umsetzung genügen eben den verfassungsrechtlichen Anforderungen immer nur dann, wenn sie unter Berücksichtigung dieser grundsätzlichen überragenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit ausgelegt und tatsächlich in der Praxis angewandt werden. Und die Versammlungsfreiheit hat nur dann zurückzutreten, wenn dies zum Schutz gleichwertiger Rechtsgüter unumgänglich ist. Stichwort Belästigung liest man immer ganz viel in der Praxis. Ja, die Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt durch die Versammlungsbehörde, weil es ja belästigend ist. Es ist so laut und der Verkehr kann nicht mehr fließen. auch alles Quatsch. Denn es ist ein überragendes Recht. Natürlich kann es im Einzelfall Einschränkungen geben, klar. Aber da so eine kleine Belästigung, dass man ein bisschen laut ist, das gilt fürs Altstadtfest, aber nicht für Versammlungen. Gut, die Einschränkungen müssen dann auch immer auf erkennbaren, konkreten Umständen beruhen. Also so Argumente, ja, in Göttingen sind die Demos immer so wild, das schränken wir jetzt mal alle ein. Das funktioniert so auch nicht. Also der bloße Verdacht, Vermutung oder Möglichkeitserwägung reichen da nicht aus. Das heißt also im Ergebnis, dass die Brockdorf-Entscheidung sozusagen, dass, oder anders gesagt, der Artikel 8, das Grundrecht ist sozusagen das Fundament und die Brockdorf-Entscheidung hat darüber so einen schützenden Schirm oder Umhang gelegt, um sie zu erhalten. Und das hat sich in vielen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auch fortgesetzt. So, und jetzt kommen die Beispiele aus Göttingen, auf die Sie die ganze Zeit schon warten. Ich fange mal an mit einem Fall. Wir haben uns eben darüber unterhalten. Ich habe auch erfahren, dass dieser Fall auch schon durch die Kurse geistert, an der Uni und auch in Referendarkursen. Da geht es dann wahrscheinlich um A und B und die Polizei P. Bei mir ist das ein richtiger Fall mit einem richtigen Menschen. Den Namen nenne ich natürlich nicht. Es geht um das Gefährderanschreiben. Das ist ein Fall aus Göttingen. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst war. Hintergrund EU-Gipfel in Brüssel im Dezember 2001. Und da kriegt jetzt einer, der, wo die Polizei meint, der will da vielleicht hinfahren und demonstrieren, kriegt ein Schreiben. Da steht dann sowas drin. Der Polizei Göttingen ist bekannt geworden, dass sie im Zusammenhang mit versammlungsrechtlichen bzw. demonstrativen Aktionen polizeilich in Erscheinung getreten sind. Aha, auf einer Versammlung in Erscheinung getreten. Daher ist nicht auszuschließen, dass sie auch in Zukunft an demonstrativen Ereignissen teilnehmen werden. Ich übersetze das mal. Die Polizei weiß, dass sie ihr Grundrecht mal ausgeübt haben, nach Artikel 8. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass sie das nochmal tun werden. So. Und dann geht's weiter. Vom 13. bis 15. Dezember 01 sind demonstrative Aktionen in Brüssel geplant. Da rufen auch studentische und linksautonome Gruppen auf und so weiter. Bei gleichgelagerten Aktionen in Genua und anderswo kam es schon mal zu gewalttätigen Ausschreitungen. Um zu vermeiden, dass Sie sich der Gefahr präventiver polizeilicher Maßnahmen aussetzen. Ich weiß gar nicht, ob das in Ihren Fällen so formuliert ist, aber das ist das reale Gefährderanschreiben, das diesem allen zugrunde liegt. Dass Sie sich der Gefahr präventiver polizeilicher Maßnahmen aussetzen. Ja, wir wollen Sie schützen als Polizei vor uns. Ja. Bis hin zur Zurückweisung an der deutsch-belgischen Grenze oder strafprozessuale Maßnahmen, bla bla, legen wir Ihnen hiermit nahe, sich nicht an den Aktionen zu beteiligen. Also sprich, bleiben Sie doch besser zu Hause, sonst kriegen Sie es mit uns zu tun. Die Polizei hat dann argumentiert, naja, das ist doch ein nettes Schreiben. Also man sich so vorstellt, ja, die Polizei hat ja auch Hinweispflichten. Wenn man sich vorstellt, man lässt das Licht an, dann kommt ein Polizeibeamter und sagt, Mensch, wir legen Ihnen nahe, machen Sie das Licht mal aus, sonst geht die Batterie alle. Und dann möglicherweise bleibt der Wagen stehen und ist vielleicht irgendwann verkehrsbehindert. So eine lieb gemeinte Ansprache. Damit ist dann die Polizei nicht so ganz durchgekommen. Das ging ja durch zwei Instanzen, das wissen Sie wahrscheinlich, oder ist ja vielleicht nicht alles Jurastudenten. Und bis zum OVG Niedersachsen ist dann eben durchgeklagt worden, dass klar ist, dass dieses Schreiben den Betreffenden davon abhalten sollte, an der Versammlung teilzunehmen und dass das eine unmissverständliche Aufforderung war. Und dann ging es noch darum, lag eine konkrete Gefahr zugrunde. Da sind wir bei der Gefahrenprognose, die es immer geben muss. Die muss ganz konkret sein. Das ließ sich in dem Fall aber überhaupt nicht herleiten. Da gab es ein paar kleinere Verfahren, aber das war lächerlich. Und daran hing es dann letztendlich nicht mehr. Ich komme zu einem zweiten Bereich. Das sind die versammlungsrechtlichen Auflagen. Geregelt in § 15 Versammlungsgesetz. Da steht das mit der Auflösung einer Demo. Aber auch, dass man im Vorhinein Auflagen, oder nicht man, sondern die Versammlungsbehörde, Auflagen erlassen kann, in Klammern, um zu verhindern, dass womöglich die ganze Demo verboten werden müsste, also als Minusmaßnahme. Lieber ein paar Auflagen, als dass wir ganz verbieten müssen. So muss man das verstehen. Voraussetzung, wenn zum entsprechenden Zeitpunkt erkennbare Umstände vorhanden sind, also ganz konkret, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei Durchführung der Versammlung ohne Auflagen unmittelbar gefährdet werde. Das heißt, man muss sich jede Auflage angucken. In Göttingen sind wir im Moment bei Standard 12 Auflagen. In Garmisch habe ich jetzt gelesen, da sind sie jetzt bei 18. Also werden immer mehr, auch in Göttingen beobachten. Also wir sind bei 12. Da muss man sich jeder einzelne angucken, ist das in Ordnung? Es sei denn, man hat es mit einem Auflagenbescheid zu tun, wie wir neulich in Göttingen. Es ging auch durch die Presse, ich habe es auch kopiert zum Mitnehmen. Das war eine Verhandlung im April diesen Jahres. Hintergrund eine Demo im Oktober 2006 in Göttingen. Mit dem tollen Titel, Hoch die Kampf dem Nieder mit zerschlagt. Gegen Repression und Polizeigewalt. Das ist aber auch letztendlich völlig egal, worum es in der Demo ging. Ja, denn es wurden 12 Auflagen erlassen hinsichtlich der Demo-Route, Lautsprechern, also Stichwort Kommunikation oder Lautsprecher bitte nur nach innen und nicht nach außen. Könnte ja ein bisschen laut werden. Lärmrichtwerte bitte einhalten, 70 dB, Emissionsschutzgesetz, Transparentgrößen einhalten, Mitführen von Hunden verboten. Ich werde in einem anderen Fall noch ausführlicher erzählen. Und diese zahlreichen Auflagen sollten von der Versammlungsleiterin also eingehalten werden. Die waren so umfassend, die Auflagen, das konnte sie gar nicht einhalten, rein praktisch, als eine Person da eine ganze Demo mit diesen ganzen Auflagen zu bearbeiten und zu versorgen. Und das Ende vom Lied war, dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Das ist dann der Paragraph 25 Nummer 2 Versammlungsgesetz. Wenn sich eine Versammlungsleiterin nicht an die Auflagen hält, dann gibt es ein Strafverfahren hinterher. Das ist ein Mechanismus, der üblich ist in diesem Zusammenhang. Also ein langer Auflagenbescheid, unerfüllbar, rechtswidrig noch dazu und hinterher das Strafverfahren. Begründet wurde dieser Auflagenbescheid mit keinem Wort. Das war so ein bisschen schade, weil die Verhandlung vom Verwaltungsgericht dann recht kurz ausfiel und die vielen spannenden Fragen zu Transparentgrößen und so weiter nicht mehr erörtert werden mussten. Stichwort Ermessensnichtgebrauch. Das geht natürlich nicht, dass man ohne irgendeine Ermessensprüfung so eine Ermessensentscheidung trifft. Die Stadt, die Versammlungsbehörde hat dann noch gerudert und hinterhergeschoben. Da war es dann aber zu spät. Das geht so einfach auch nicht. Das will ich jetzt verwaltungsprozessual nicht vertiefen. Das Strafverfahren dürfte sich damit erledigt haben. Die Staatsanwaltschaft prüft noch. Ich habe gleich am 9.4. dann geschrieben, bitte einstellen, habe noch nichts gehört. Vielleicht finden die noch einen Dreh, aber ich glaube nicht, denn die Rechtmäßigkeit des Auflagenbescheides ist objektive Bedingung der Strafbarkeit und damit ist das Strafverfahren tot. Es sei denn, die Staatsanwaltschaft Göttingen weiß es besser als das Verwaltungsgericht Göttingen. Das bezweifle ich. Denn ja, wir haben hier Freaks am Verwaltungsgericht. Ja. Nein, nicht bei der Staatsanwaltschaft. Beim Verwaltungsgericht. Gut, nächstes Beispiel, Demo, jetzt wird es auch noch studentischer, Demo in Göttingen am 20.10.07, Motto linke Räume, das haben sie alles mitgekriegt, den Hintergrund werde ich nicht zu erzählen, wieder die 12 Auflagen, ich habe sie mal mitgebracht, ich will die nicht alle vorlesen, das dauert ja Stunden, jetzt können wir wirklich rein feiern, aber da stehen dann so Sachen drin, die Kundgebung hat um 14 Uhr zu beginnen und ist bis 16.30 Uhr durch den Versammlungsleiter zu beenden. Verzögerungen des Beginns führen nicht dazu, dass das Ende der Veranstaltung nach hinten geschoben werden kann. Verzögerung am Anfang durch die Polizei, langwieriges Erläutern der Versammlungsauflagen, langwierige Diskussionen über Transparentgrößen, Längen, Breiten, Höhen und so weiter. Also schon ist man mit einem Bein in der Strafbarkeit. Ansprachen, Durchsagen aus Anlass der Versammlung dürfen nur dann unter Verwendung elektroakustischer Hilfsmittel verstärkt werden, wenn die Zahl der TeilnehmerInnen an der Versammlung 50 Personen übersteigt. Es darf nur eine Lautsprecheranlage verwendet werden. 70 dB nicht überschreiten. Wo soll das gemessen werden? Weiß das jemand? Was meinen Sie denn? Keine Ahnung, ne? Weiß ich auch nicht. 70 dB. Ja, das hat der Vorsitzende Richter auch gefragt im Zusammenhang mit dem anderen Verfahren, wo das eigentlich, ne, wusste die Stadt auch nicht so genau, wo es eigentlich ist. Gut, und wenn man auf die Idee kommt, Musik abzuspielen, dann natürlich auch 70 dB. Was haben wir noch? Verkauf, Abgabe von alkoholischer Getränke, Mitführen von Glasflaschen verboten, Hunde verboten. Und Transparente, das finde ich auch sehr nett, Transparente dürfen nicht so aufgespannt werden, dass sie als Sichtschutz dienen können. ne, Demo, Transparente, aber nicht so aufspannen, dass sie als Sichtschutz dienen können. Also das geht, ne? Das, wenn man so ein Transparent hier so hat, so von der Größe, das haut schon hin. Das, und wenn man das hier hinhält, ist kein Sichtschutz. Gut, Spaß wieder beiseite. Das Verfahren jetzt ist, ist spannender, ist anspruchsvoller, denn dieser Auflagenbescheid ist begründet worden. Da wurden zahlreiche Demos der letzten Jahre in Göttingen ins Feld geführt. Wobei man da natürlich im Einzelfall gucken muss, was hat eine Demo gegen einen NPD-Aufmarsch, wo es richtig kracht, zu tun mit einer Demo, wo nicht ein anderer Aufmarsch verhindert werden soll, sondern wo es um linke Räume geht. Also kann man dann sagen, 2005 im Oktober hat es gekracht, also hier konkrete Gefahr, hier kracht es auch. Ne, das werden wir, ja, oder da sind wir schon dabei, das im schriftlichen Verfahren ordentlich auszutauschen. Und wie gesagt, man muss sich da alle 12 Auflagen angucken. Ich bin mal gespannt auf das Ergebnis. Ich mache weiter mit Eingriffen in laufende Versammlungen. Bisher sind wir so ein bisschen im Vorfeld. Gefährderanschreiben, Auflagenbescheid an die arme Versammlungsleiterin, die es alles nachher ausbaden muss mit dem Strafverfahren. Eingriffe in laufende Versammlungen, da finde ich persönlich immer ganz, ganz schlimm, auch wenn ich da jetzt von keinem Fall berichten kann. Leider, ich hätte gern mal einen. Das ist das komplette Abfilmen von Versammlungen. Und zwar vom allerersten Sammeln. Ja, am Gänseliesel, da gibt es Polizeivideos, wo das dokumentiert ist. Wenn der allererste kommt, ist da angefangen worden zu filmen, wo überhaupt noch nichts ist. Ja, ein erstes Sammeln bis zum Ende, wenn die letzten gehen, komplett mit mehreren Kameras. Auch das dürfte rechtswidrig sein. Die Vorschriften sind hier 19a und 12a Versammlungsgesetz. Auch da braucht man für das Filmen, das gilt für Filmaufnahmen wie für Fotoaufnahmen, tatsächliche Anhaltspunkte, dass erhebliche Gefahren von bestimmten Teilnehmern ausgehen. Ja, also nicht einfach drauf losfilmen und nach dem Motto, vielleicht passiert ja was. Ein Beispiel noch, das ist jetzt wieder eins, was wirklich gegeben hat, zum Thema Filmen. Es ist in dem einen der beiden Verfahren, von denen ich eben berichtet habe, tatsächlich passiert, dass der Versammlungsleiterin die Demonstrationsauflagen vorher nochmal von der Polizei vorgelesen worden sind, als sie dann auf der Versammlung war. Und dabei wurde sie dann gefilmt, um das zu dokumentieren. Also auch solche Sachen passieren da. Leider kein Klageverfahren, gucken wir mal. Das nächste, einschließende Begleitung der Demonstration durch Polizeikräfte, kommt in Göttingen auch immer mal wieder vor. Stichwort ist der Wanderkessel. Das heißt in manchen Fällen, dass Personen nicht in die Demo reingelassen werden, in diesen Wanderkessel, auch nicht rausgelassen werden. Und das habe ich jetzt neulich gehört von einer Kollegin, das war nicht in Göttingen, dass die Polizei Umstehende vor die Wahl stellt, entweder gehen sie jetzt in diesen Kessel, in diesen Demo-Wanderkessel, oder sie gehen hier ganz weg. Ja, also mal gucken, was dann da jetzt passiert und was da demonstriert wird, ging nicht. Also das sind so unterschiedliche Varianten dieser einschließenden Begleitung. Wie gesagt, in Göttingen da gerade kein Klageverfahren, aber in anderen Städten sind die gerade ganz aktuell und heiß, diese Verfahren. Ja, weiteres Thema während laufender Versammlung, das sind Personalienfeststellungen, Platzverweise in Gewahrsamnahmen. Das sind alles Begriffe, die kennen Sie vielleicht aus dem Polizeirecht, Standardmaßnahmen der Polizeibehörde. In Göttingen kommt das sehr regelmäßig vor, dass auch Versammlungsteilnehmer von solchen Maßnahmen betroffen sind und die Polizei dann nach normalem Polizeirecht vorgeht, ohne die Besonderheiten des Versammlungsgesetzes zu berücksichtigen. Das Versammlungsgesetz ist ein Spezialgesetz, aufbauend auf Artikel 8. Und das Bundesverfassungsgericht hat herausgearbeitet, dass dieser Artikel 8 polizeifest ist. Das heißt, die Polizei kann nicht mit normalem Polizeirecht an eine Versammlung dran. Das gilt ganz grundsätzlich und ganz kategorisch. Das heißt, alle diese polizeirechtlichen Maßnahmen sind rechtswidrig, solange die Versammlung noch besteht. Wenn sie aufgelöst wurde, ist es keine Versammlung mehr, dann kann die Polizei nach Polizeirecht vorgehen. oder wenn sie Einzelne nach Versammlungsgesetz ausgeschlossen hat. Dann besteht auch wieder die Möglichkeit, nach Polizeirecht vorzugehen. Und diese strengen Maßstäbe, die gelten sogar bei nicht angemeldeten oder bei unfriedlichen Versammlungen. Auch da muss zunächst aufgelöst werden, bevor das Polizeirecht Anwendung finden kann. Diese Polizeifestigkeit des Artikel 8 ist in weiten Teilen der Polizei, und da spreche ich nicht nur für Göttingen, das weiß ich von Kollegen bundesweit, auch bei Strafverfolgungsbehörden und teilweise auch bei Strafrichtern völlig unbekannt. Und das führt dann manchmal zu sehr überraschenden Verfahren. Überraschend nicht für mich, sondern für die Staatsanwaltschaft. Beispiel, ein Vorfall am 16.05.2006. Da gab es eine unangemeldete Versammlung. Circa 20 Personen vor dem Amtsgericht Göttingen. Ein, zwei Transparente. Hintergrund war ein dort stattfindender Strafprozess. Ja, die konnten dann nicht rein, weil der Saal voll war. Dann haben sie gesagt, machen wir draußen eine Demo. Wir haben auch einen Transpi dabei. Und dann protestieren wir ein bisschen. Ja, das war alles ganz easy und eigentlich nicht weiter der Rede wert. In der Polizei kam das aber komisch vor. Und die wollten dann immer den Anmelder wissen. Es gab irgendwie keinen Anmelder. Das war alles so unbändige Demokratie, was sie da vorfanden. Und da haben sie gesagt, so, jetzt wollen wir hier mal die ganzen Personalien haben, nach Polizeirecht. Einer sagte dann, nö, warum? Ich gehe jetzt weg, tschüss. Ne, und dann ging er weg und es gab Gerangel und dann wurde er noch da auf die Berliner Straße gestoßen. Und das Ende vom Lied war, dass er eine Anklage bekam wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gut, es wurde Anklage erhoben, wie gesagt. Das Amtsgericht hat auch das Hauptverfahren eröffnet. Das schien für die alles eine ganz klare Sache. Wenn die Polizei Personalien haben will und man gibt die nicht und dann gibt es Gerangel, ist das eben Widerstand. Und da wurde dann unsererseits mit der Polizeifestigkeit argumentiert und das Ende war eben ein Freispruch, weil die polizeiliche Maßnahme, diese Personalienfeststellung rechtswidrig war und damit kein Raum mehr für einen Widerstand war. Was jetzt noch läuft, und das dauert immer ewig lang, ist das Strafverfahren gegen die Polizeibeamten wegen Körperverletzung im Amt, denn derjenige hat ordentlich was abgekriegt. Zweites Beispiel, auch wieder eine unangemeldete Versammlung im Bahnhofsgebäude unten drin gegen den Nazi-Aufmarsch in Göttingen am 13.05.06. Eigentlich durfte da unten niemand sein, war ja alles abgesperrt, aber einige haben es dann doch geschafft und haben spontan da unten ihre Meinung kundgetan. Auch dort sollte von einer Person die Personalien festgestellt werden. Es gab wieder Gerangel, wohl auch leichte Gegenwehr, weiß ich nicht so genau. Jedenfalls eine Strafverfolgung wegen Widerstand, Anklage, jupp, Eröffnung des Hauptverfahrens, jupp. Der einzige Unterschied war, es hat diesmal 3 Hauptverhandlungstage gedauert, bis wir dann soweit waren. Das Problem war, der Hauptbelastungszeuge war ein Ausbilder von der Polizeischule. Und er sagte, also er hat eine tolle Aussage gemacht, er war super geschult. Er sagte, ja, das war eine unangemeldete Versammlung. Deshalb rechtmäßige Personalfeststellung, wunderbar. Ich habe gesagt, ja, Edge, Bundesverfassungsgericht, Versammlung polizeifest. Lange Gesichter bei der Staatsanwältin. Richter wusste auch nicht so recht. Wollte dann von mir die Verfassungsgerichtsentscheidung haben. Hat er gekriegt, wollte also erstmal lesen. Haben wir unterbrochen, Pause gemacht. Und dann kam der Zeuge am zweiten Verhandlungstag wieder und sagte, ja, also wenn ich es mir recht überlege, so richtig eine Versammlung war es eigentlich gar nicht. Ne? Das war eher so ein wilder Haufen. Ne? Und ja, das war wirklich alles, ja, sie lachen, es war auch wirklich lustig. Ist immer für den Betroffenen nicht so lustig. Ne? Da steht man als Angeklagter vor Gericht, ne? Und dann so. Naja, das ließ sich dann aber leicht widerlegen. Da haben noch ein bisschen drüber geredet, was eigentlich eine Meinungsgrundgabe ist, was eine Versammlung ist und all diese Dinge. Und dann wurde schnell deutlich, wenn man was gegen Nazis hat und im Bahnhof das kundtut und ein Transvi dabei hat, spätestens dann oder längst dann ist man schon in der Versammlung. Und auch da gab es den Freispruch. Noch ein Beispiel aus der Serie, jetzt bin ich nochmal bei Hoch die Kampf dem Nieder mit zerschlagt. Eine Versammlung, ja, klingt ja auch schon so, mit sehr karnevaleskem Charakter. Da traten in der Versammlung Weihnachtsmänner auf und Clowns und Marsmenschen, die da von Mars TV kamen und Passanten interviewt haben. Gibt es sehr nette Fotos von. dort gab es dann gegen den armen Weihnachtsmann ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Vermummungsverbot. Also Bart und Mütze. Gut, das vielleicht haben sie es in der Zeitung gelesen, fand das so eine tolle Überschrift, Freispruch für den Weihnachtsmann. Da lief es dann so, dass sich in der Hauptverhandlung rausstellte, dass der eine Zeuge sagt, naja, trotz Bart war er eigentlich noch so ein bisschen zu erkennen, und dann da hat der Richter auch schnell gesagt, gut, dann lassen wir es mal. Ich hatte auch den Eindruck, er wollte sich so ein bisschen um eine ganz andere Problematik drücken, nämlich mal zu gucken, ja, wie ist denn, wenn da so ein wirklich komplett verhüllter Weihnachtsmann in so einer Demo auftritt. Da hätte man wunderbar ganz lange über Brockdorf erzählen können, über die Entscheidung, bisschen anachronistischer Zug, die Juristen haben das vielleicht auch schon mal gehört, aus 84 die Entscheidung. Dazu ist es nicht gekommen, aber gut, Freispruch ist Freispruch. Gleiche Demo, Strafverfolgung gegen einen anderen Weihnachtsmann. Das war eigentlich eine Weihnachtsfrau. Die soll dann mit einem Schild einen Polizeibeamten geschlagen haben. Und jetzt wird es auch wirklich ernst, denn sowas ist natürlich nicht vom Versammlungsrecht gedeckt, dass man als Weihnachtsfrau oder Mann mit Schildern auf Polizeibeamten eindrischt. Sie wurde schwer belastet in der Ermittlungsakte von Aussagen mehrerer Polizeibeamter. Und wenn man sowas als Verteidiger liest, dann denkt man auch mal, oh, jetzt muss ich mal irgendwas einfallen lassen. Es gab auch einen Anruf des Richters. Was haben Sie vor, lieber Verteidiger? Gibt es ein Geständnis? Gefährliche Körperverletzung, da ist man schnell bei einer Freiheitsstrafe auf Bewährung oder einer Vorstrafe. Gut, wir haben uns die Polizeivideos mal ganz genau angeguckt, mal zerlegt in alle möglichen Einzelteile, und plötzlich kam raus, mit Polizeivideos belegt, dass die Polizeibeamten gelogen hatten. Da war ein Beamter gekommen, der ziemlich rüde so ein Schild, was ihn störte, weggerissen hat und dann Kollegen getroffen hat. Ja. Gut, da kam es dann nicht mehr zur Hauptverhandlung. Da hat die Staatsanwaltschaft vorher die Anklage zurückgenommen. Und was da jetzt läuft, und das dauert ja immer, das wissen Sie schon, es dauert ziemlich lang, jetzt so ein anschließendes Klageverfahren wegen Körperverletzung im Amt, weil die Festnahme dieser Person auch polizeilich dokumentiert sehr rabiat war und natürlich wegen falscher Verdächtigung. Nochmal 13.05. Demo in Göttingen, anlässlich eines NPD-Aufmarsches. Ich erzähle Ihnen so viel, weil ich auch denke, man kann ja sagen, naja, das war ja ein bedauerlicher Einzelfall. Aber Sie kriegen von mir hier so viel aus Göttingen, dass man sich mal überlegen muss, wie viele bedauerliche Einzelfälle sind das hier eigentlich. 13.05.06, wieder ein NPD-Aufmarsch. Da gibt es so eine kleine Situation, wo ein Teilnehmer, ich glaube, es war sogar schon, ja, war am Rand oder am Ende der Versammlung, von der Polizei zu Boden gebracht wird, ziemlich rabiat. Auch gar nicht klar, warum eigentlich. Also kann sein, dass es das einen Grund gab, ich weiß es nicht. Ein Journalist beobachtet das, findet das unverhältnismäßig und tippt den Polizeibeamten an und sagt, ey, was soll denn das? Und was passiert? Personalienfeststellung. Vorwurf? Versuchte Gefangenenbefreiung. So, der Journalist findet das so ein bisschen merkwürdig. Und geht eben einfach weg. So. Das finden die Polizeibeamten nicht so gut, halten ihn fest, es gibt Gedrehe, Schiebe, Gerangel und ein Geschubse irgendwie an eine Tür, wobei sich ein Polizeibeamter selber am Finger verletzt. Was dann folgt, Sie können sich denken, Strafverfahren gegen Journalisten, versuchte Gefangenenbefreiung, Körperverletzung, Widerstand. Und Klage vor dem Zivilgericht auf Schmerzensgeld. In der Ermittlungsakte steht drin, der Journalist habe den Polizeibeamten angegriffen, getreten und versucht, den anderen Demonstranten zu befreien. Ja, da liest man auch erstmal und denkt, oh, muss ich mir was überlegen. Da hatten wir kein Polizeivideo, aber ein Video von einem anderen Journalisten. Und siehe da, der Vorfall war komplett drauf. Die schriftliche Aussage, ja, ich würde mal sagen, in weiten Teilen erfunden. Also nichts mit Tritten, nichts mit Geschubse, sondern wie ich es eben dargestellt habe, er tippt ihn an und sagt, was soll denn das? Und schon geht die Prozedur los. Gut, das muss man überlegen, wie es zu diesem Fall, wie da der Ausgang war. Genau, da hat die Staatsanwaltschaft, das Amtsgericht hat sich geweigert, das Hauptverfahren überhaupt zu eröffnen, nachdem wir da entsprechend argumentiert haben. Und das Zivilgericht hat die Schmerzensgeldklage auch abgewiesen. Jetzt noch ein kleines Verfahren, das spielt nicht in Göttingen. Das war auch ein Verfahren von unserer Kanzlei aus dem Vorort von Göttingen, aus Braunschweig. Ist jemand aus Braunschweig hier? Entschuldigung. Hintergrund, jetzt wird es auch nochmal versammlungsrechtlicher, ein Nazi-Aufmarsch am 18.06.05 und da gab es Sitzblockaden. Und das ist ja so ein spannendes Thema. Wenn wir nochmal an Brockdorf denken, wie man seine Meinung so alles kundtun kann. Die eine Sitzblockade wurde durch die Polizei damit versucht abzuwickeln, dass sie eingekesselt wurde. Einkesselung ist dann ganz schnell eine Ingewahrsamnahme, so auch hier. Damit ist man von der Kompetenz her mit den Rechtsbehelfen beim Amtsgericht, also übers SOG zum Amtsgericht und Landgericht. Ich nehme das Ergebnis vorweg, diese Einkesselung war rechtswidrig, denn, jetzt können Sie schon runterbeten, Polizeifest, ne? Das war eine Versammlung, auch wenn man sich da hinsetzt und gegen Nazis protestiert, ist das eine Versammlung. Da darf man nicht einfach einkesseln und in Gewahrsam nehmen. Da hätte man erst auflösen müssen, wenn die Voraussetzungen vorgelegen hätten. Und auflösen heißt weggehen und nicht hierbleiben und eingekesselt werden und Personalien feststellen. Das war das eine Verfahren. Das war auch nicht mein Verfahren, dieses. Das Verfahren von mir war eine andere Sitzblockade am gleichen Tag. Ein bisschen weiter entfernt nur. Da hatte die Polizei eine andere Strategie, nämlich Räumung. Und da gibt es auch ganz tolle Videos. Also wirklich eine ganz tolle dreimalige Aufforderung, sich zu entfernen mit Zwangsmittelandrohung, wunderbar verständlich, die Zwangsmittel wurden bezeichnet, Wasserwerfer, Schlagstockeinsatz, also ich finde, besser kann man es nicht machen, wenn es denn das Richtige gewesen wäre. Es kam dann auch die Räumung und der Schlagstockeinsatz. Unser Mandant wurde dabei verletzt und wir haben geklagt auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Räumung und so ist auch entschieden worden im Februar 07. Begründung, Versammlung ist polizeifest. Es reicht nicht aufzufordern, wegzugehen und Zwangsmittel anzudrohen, sondern es muss nach Versammlungsrecht aufgelöst werden. Vorher dürfen keine polizeirechtlichen Maßnahmen ergriffen werden. Noch so am Rande als Geplänkel, die skurrile Argumentation der Polizei vor Gericht. Da wurde gesagt, eine Sitzblockade ist keine Versammlung oder diese Sitzblockade ist keine. Da die Sprechchöre, die da zu hören waren, auch auf den Videos, solche aus Fußballstadien sind, wo man die herkennt. So Hooligan-Songs, ihr könnt nach Hause fahren, sowas. Ne? Und das ist dann nicht Versammlungsrecht, sondern Hooligan und Fußball und da gibt es keine Versammlungsfreiheit. Das war das eine. Das andere, es gab schwarz-rote Fahnen. Da sagte auch die Vorsitzende Richterin, naja, keine Versammlung, gucken Sie sich doch mal die Fahnen an. Ja, schwarz-rote Fahnen sind keine Meinungskundgaben oder sowas, sondern eine reine Zugehörigkeitserklärung. Ja, wie bei uns, bei der Polizei, das Niedersachsen-Pferd. Ja. Und außerdem war das kein Schlagstockeinsatz. Wieso das nicht? Ja, die Polizei habe nur, also erstens sei das kein Schlagstock, sondern ein Mehrzweckeinsatzstock. Und die Polizei habe nur den Mehrzweckeinsatzstock in kreisenden Bewegungen zum Selbstschutz vor sich hergeführt. Gut. Da ist man dann ja auch als Anwalt dann vor Gericht und denkt, ja, was soll ich dazu sagen? Also, gut, zum Abschluss, Eingriffe nach Abschluss der Versammlung, ich komme nochmal auf Göttingen 2005 zurück, den damaligen Nazi-Aufmarsch und die Proteste. Es gab da ja sehr unterschiedliche Protestformen, unter anderem eine ganz ruhige, friedliche Demo des sogenannten bürgerlichen Lagers am Platz der Synagoge. Beim Verlassen dieses Platzes mussten dann Personen je nach Aussehen und Kleidung ihre Personalien abgeben. Also nicht alle, sondern hat die Polizei mal geguckt, naja, was haben die denn so an? Wie dunkel ist denn die Kleidung? Wie bunt sind denn die Haare? Und die mussten dann einfach so die Personalien abgeben, sonst wurden sie nicht weggelassen. Ne, da hat leider niemand geklagt, irgendwo kein Kläger, da kein Richter. Ja, das ist so stehen geblieben, muss ich sagen, das fand ich einen ganz schlimmen Eingriff. So, es kommen jetzt hier so drei Abschlüsse. Der zweite Abschluss ist dann nochmal Bundesverfassungsgericht, um das abzurunden. Kein Verfahren von mir, sondern etwas, was ich denke, was große Bedeutung hat, wo das Bundesverfassungsgericht nochmal sagt, Moment, stopp, hier nicht weiter. Das ist das Thema Gebührenbescheide für Auflagenbescheide. Ja, oder Gebührenregelungen für Auflagenbescheide. Das heißt, man meldet schön an, kriegt dann den Auflagenbescheid, in Göttingen 12 Punkte. Und in Göttingen wird es noch nicht gemacht. Das spielt in einem anderen Bundesland, aber könnte ja noch kommen. Und unten drunter steht, ja, und das kostet jetzt 200 Euro. Ne, Verwaltungshandel, da kann man ja Verwaltungsgebühren nehmen. Das war sehr, sehr umstritten in der Juristerei, ob sowas geht oder nicht. Da waren die Gerichte sich uneins und auch die Literatur. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ganz klar gesagt im Oktober letzten Jahres, das geht nicht, das ist eine unzulässige Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Dafür dürfen keine Gebühren erhoben werden. Ja, mein kurzes Fazit am Ende. Ich denke, es lässt sich sehr deutlich erkennen, dass die Versammlungsfreiheit seitens der öffentlichen Verwaltung und Polizei und zum Teil auch der Justiz, wie ich denke, systematisch beschränkt wird und zum Teil schlichtweg missachtet wird. Und ich finde es wichtig, das nicht nur zu beklagen, sondern sich dagegen zu wehren und zu klagen. Die Erfolgschancen sind in dem Bereich immens hoch, kann man auch so sagen. Und das Bundesverfassungsgericht hat da zur Versammlungsfreiheit eine sehr klare und eindeutige Linie. Und es sind gerade in den letzten Jahren noch mal ein paar Entscheidungen ergangen, die das aufgreifen, was in der Brockdorfer Entscheidung drinsteht. Das will ich jetzt nicht alles vertiefen zu in Gewahrsamnahmen, Anforderungen daran und so weiter. Und an diesen Entscheidungen kommen eben die Fachgerichte nicht vorbei. Es gibt Gerichte, die das dankbar aufgreifen. In Göttingen haben wir auch so ein Gericht, die greifen es dankbar auf. Andere Gerichte, wenn ich so an die Strafgerichte denke, die finden das nicht so toll, aber die kommen auch nicht dran vorbei. Dankeschön.